Sie hören den Kurier.
Being American is more than a pride we inherit. It's the past we step into and how we repair it. We've seen a force that would shatter our nation rather than share it, would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated.
The Hill We Climbed, so heißt das Gedicht, das Amanda Gorman vor genau 100 Tagen bei der Amtseinführung von Joe Biden, dem 46. Präsident der Vereinigten Staaten, vorgetragen hat. Mit ihrem Gedicht wollte sie dazu inspirieren, auf ein besseres Amerika hinzuarbeiten. 100 Tage hatte Biden dafür nun also schon Zeit. Aus diesem Grund erfüllte er am Mittwochabend unserer Zeit eine seiner Pflichtübungen und hielt seine erste Rede zur Lage der Nation. Bei der Rede waren zwar nur einige wenige handverlesene Kongressmitglieder physisch anwesend, aber verfolgt haben die Rede live Millionen Zuseherinnen und Zuseher auf der ganzen Welt. Doch was hat sich in den letzten 100 Tagen getan? Und vor allem, wie geht es nun weiter? Darüber spreche ich heute mit unserem Kurierkorrespondenten in Washington, Dirk Hautkamp. Und natürlich hört ihr auch einige der Highlights aus Bidens Rede. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich sage herzlich willkommen zum heutigen Daily Podcast des Kurier.
Together we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness. A story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. May this be the story that guides us.
Zusammen werden wir eine Geschichte der Hoffnung schreiben, nicht der Angst. Mit diesen inspirierenden Worten trat Joe Biden sein Amt als wichtigster Mann Amerikas an. Aber was hat er bisher in diesem Amt erreicht? Damit wir uns das gleich genauer anschauen, bin ich nun mit unserem Korrespondenten Dirk Hautkamp in Washington verbunden. Dirk, kannst du uns in ein paar kurzen Sätzen erklären, wie gerade die Situation in Amerika ist? Vielleicht auch verglichen zur Situation in Österreich, vor allem was Corona betrifft. Hier starten wir in einigen Bundesländern gerade aus dem harten Lockdown heraus, haben immer wieder sehr strenge Maßnahmen. Wie schaut's denn da in Amerika aus? Wie ist da gerade die Situation?
In Amerika ist die Situation in der Corona-Pandemie deutlich positiver als in vielen anderen Teilen der Welt. Das liegt an dem massiven Ausbau des Impfprogramms. Hier hat der neue Präsident Joe Biden auf der Basis von Donald Trumps Vorarbeit sozusagen gute Arbeit geleistet. Es sind mehr als ausreichend Impfstoffe vorhanden. Inzwischen sind über 230 Millionen Impfdosen verteilt worden. Der Prozentsatz der über 65-Jährigen, also der Älteren, die ja als Risikogruppe galten, liegt jetzt schon bei 70%. 50% der erwachsenen Bevölkerung ist geimpft. Jeder, der hier will, ab 16, kann einen Impfstoff bekommen. Das Thema geht in die Richtung Herdenimmunität im Juli. Problem, was zunehmend auftaucht, es gibt hier einen hartnäckigen Prozentsatz von Impfverweigerern, Skeptikern aus ideologischen, religiösen Gründen. Das wird so bei 20% verortet und das taucht jetzt immer mehr in der Diskussion auf, weil die täglichen Impfzahlen, die ja vor einigen Wochen täglich um die 4 Millionen waren, deutlich zurückgehen. Da hat die neue Regierung noch einiges an Arbeit zu leisten.
Mhm. Biden hat ja nicht nur die Aufgabe, sich jetzt um die Corona-Pandemie zu kümmern, sondern natürlich auch um alles andere, was so politisch im Land passiert. Wie positiv oder negativ wird denn da im Moment Bidens Kurs von der Bevölkerung aufgenommen?
Da kann man simpel feststellen, dass Bidens Zustimmungswerte across the board deutlich positiver sind als die von Donald Trump zum gleichen Zeitraum der Präsidentschaft, also nach den berühmten 100 Tagen, die heute erreicht sind. Er liegt dort je nach Umfrage so zwischen 52 und 54%. Was sein Corona-Management anbelangt, sind die Werte deutlich höher, 60% und aufwärts. Das sind Werte, die sind sehr ordentlich gemessen an der starken Polarisierung des Landes. Man muss wissen, unter Obama und selbst bei George W. Bush, dem früheren republikanischen Präsidenten, waren die Startwerte besser. Dieses Land ist aber nach der Wahl, nach den 4 Jahren Trump quasi geteilt. Insofern sind die Werte gut und insgesamt wird, glaube ich, begrüßt. Das kann man sagen, das zieht sich auch durch Umfragen, dass Bidens unaufgeregter Regierungsstil, der sich nun in jeder Hinsicht deutlich absetzt von dem seines Vorgängers, dass der weithin gutiert wird und als positiv betrachtet wird.
Mhm. Du hast vorher schon angesprochen, es gibt ganz viele Leute in Amerika, die die Impfung verweigern, die sich nicht impfen lassen möchten. Wir sprechen immer wieder davon, dass gerade Amerika in sehr vielen Punkten ein sehr gespaltenes Land ist. Wie ist da dein Gefühl? Wie sehr gespalten ist Amerika denn im Moment wirklich? Vielleicht einerseits zwischen den Corona-Leugnern und jenen, die die Maßnahmen gerne mittragen, vielleicht aber auch zwischen Demokraten und Republikanern. Was ist da dein Eindruck im Moment?
Ja, die Verhärtung ist nach wie vor da. Die war schon in den 4 Jahren Trump vorhanden und ist jetzt nach diesem turbulenten Wahlausgang, Stichwort Kritik von Trump und der Verdacht des Wahlbetruges, der sich ja nicht erhärtet hat, Stichwort Sturm aufs Kapitol, hat sich das weiter festgesetzt. Da sind die Verhältnisse relativ klar zu trennen. Städtische Bevölkerung in Metropolräumen, oft demokratisch orientiert, sehr impfaffin. Je weiter man ins Land geht, vor allem in den Süden, Texas, Mississippi, wo große Vorbehalte gegenüber der Zentralregierung sind, da sind die, soll ich sagen, die Nester, die Cluster der Impfverweigerer. Da ist viel Überzeugungsarbeit zu leisten, weil eben die Regierung Trump über die ganze Zeit der Pandemie einen ambivalenten Kurs gefahren hat. Es wurde nie kontinuierlich da betont, wir brauchen diese Impfungen, und es wurde nie kontinuierlich gesagt, jeder, der die Chance hat, möge dies tun, sondern es wurde offen gelassen. Das nehmen viele Leute zum Anlass, sich da zu wehren, und die Biden-Regierung hat keine andere Wahl, als sehr kleinteilig jetzt dagegen vorzugehen, indem sie in die Bundesstaaten geht, in die kleinen ländlichen Bereiche geht, dort unter Ausnutzung lokaler Multiplikatoren und Leute, die dort Credibility, also Glaubwürdigkeit genießen, dafür zu werben, dass man sich doch impfen lässt. Weil ohne die Herdenimmunität das Großprojekt Wiedereröffnung des Landes, Rückkehr zur Normalität nicht funktionieren kann.
Mhm. Du hast jetzt schon ganz kurz den Wahlkampf angesprochen. Wenn wir uns zurückerinnern, vor allem im Wahlkampf, ist Joe Biden immer wieder gern als der Sleepy Joe skizziert worden. Also er wurde als sehr zögerlich und sehr zurückhaltend dargestellt, einer, der einfach nichts weiterbringt. Hat sich das in den letzten 100 Tagen, in denen Joe Biden jetzt schon im Amt ist, bestätigt? Ist er wirklich das Sleepy Joe oder ist er vielleicht genau das Gegenteil davon?
Nein, er ist das komplette Gegenteil davon, und viele aus den Kreisen, die dieses Ressentiment quasi gezüchtet haben, haben auch schon Abbitte geleistet. Biden ist genau das Gegenteil. Er ist von Anfang an sehr agil gewesen und sehr vorwärtstreibend. Der Mann ist 78, er weiß, es kann seine einzige und letzte Amtszeit sein. Er weiß, in anderthalb Jahren, im Herbst 2022, sind Zwischenwahlen im Kongress. Da können sich die Mehrheiten ändern. Und dann ist die komplette Agenda, seine Reformagenda, so gut wie gestorben. Das heißt, er muss aufs Tempo drücken, und er tut dies seit Tag 1 an, ob bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, also beim Ausbau des Impfprogramms, bei der Linderung, Stichwort Soforthilfen für Corona-Geschädigte, Einzelpersonen, Familien und Betriebe. Er geht dort sehr organisiert vor mit seiner Regierungsmannschaft, die große Erfahrung hat aus den vergangenen Jahren. Und hier sind Beobachter aus beiden Lagern, also auch in Medien, die eher den Republikanern zugetan sind und waren, oder Donald Trump, überrascht über das kontinuierlich hohe Tempo, mit dem hier Dinge abgearbeitet werden. Und die Rede gestern Abend, die erste Rede von dem Kongress, war auch Sinnbild dafür.
Mhm. Weil du gerade sagst Republikaner, vielleicht da gleich die Frage, wie steht's denn derzeit überhaupt um die Republikaner? Gibt's vielleicht auch eine Rückkehr von Trump? Wie schaut da gerade die Lage aus?
Die Republikaner kommen im Moment vor wie eine verwaiste Schultruppe. Der Anführer ist weg. Er ist in seinem Domizil, Exil, Mar-a-Lago geflohen, kann man fast sagen. Ist, wie wir alle wissen, seines wichtigsten Kommunikationsinstruments Twitter beraubt. Er ist dort blockiert. Das hat die Wahrnehmung von Donald Trump radikal geändert, seit er nicht mehr täglich sich zu Wort melden kann im Halbstundenrhythmus mit allerlei Dingen. Wird er kaum wahrgenommen. Seine Unterstützer versuchen, das durch angelegentliche Fernsehinterviews zu beheben. Unterm Strich kann man aber sagen, der Mann ist nach wie vor gefesselt in dem Eindruck, er sei betrogen worden im vergangenen November. Er unterstützt alle möglichen Nachrufgefechte juristischer Art, nochmal Nachzählungen durchzuführen, die ja gerade jetzt, wie es gerade in Arizona geschieht, das wird alles ausgehen, wie es Hornberger schießen. Von ihm kommt keine konstruktive Handreichung. Er spielt mit dem Gedanken, nochmal anzutreten. Alle wissen aber, dass die Zwischenwahlen im Herbst 2022 entscheidend sein werden. Er setzt dort auf Kandidaten seiner Couleur. Wenn ihm das gelingen sollte, hat er eine starke Position. Wenn nicht, kann es auch gut sein, dass schon ab Herbst 2022 Donald Trump Geschichte ist. Weil das Vakuum an der Spitze so da ist, gibt es Grabenkämpfe innerhalb der Partei. Moderate Flügel versuchen, in Vorleistung zu kommen. Die werden bekämpft von den Trumpianern. Im Moment ist dort kein klares Machtzentrum zu erkennen, das die Partei programmatisch und personell neu aufstellt. Man hat insgesamt Angst davor, Donald Trump und damit über 70 Millionen Wähler nachhaltig zu vergrätzen.
Jetzt ist Biden also 100 Tage im Amt. Er rühmt sich damit, dass er in dieser Zeit der Präsident ist, der auch schon am meisten Jobs geschaffen hat. Kann man dem wirklich vertrauen? Kann man dem glauben? Oder ist das eher nur Schönfärberei?
Naja, das ist eine amerikanische Eigenart, dass sich Präsidenten beider Lage, beider Parteien als Jobbeschaffer, als Joberzeuger gerieren. Wir alle wissen, die Jobs werden in der Industrie geschaffen von Unternehmen, von Unternehmern, die für ihr Produkt, für ihre Branche Chancen sehen. Der Staat, die Regierung kann durch Gesetze Dinge anschieben, erleichtern, befördern oder verhindern. Tatsache ist, dass unter Biden in diesen ersten 100 Tagen roundabout 1,3 Millionen Jobs zurückgekommen sind, kann man sagen, weil die Pandemie hat ungefähr 20 Millionen Arbeitsplätze vernichtet. 10 Millionen sind schon im Zuge des vergangenen Jahres und bis Anfang dieses Jahres schrittweise zurückgekommen. Spürbar ist, dass durch die Impferfolge und alles, was damit einhergeht, die Industrie wieder wächst. Kamen gerade heute neue Zahlen raus über die Wachstumsraten im ersten Quartal. Da ist von 6% die Rede, 6,5%. Das ist schon sehr beachtlich. Das wird sich im nächsten Quartal erhöhen. Biden kann das natürlich assoziieren mit seiner Übernahme. Aber da muss man vorsichtig sein und vielleicht bis Ende des Jahres abwarten, um zu sehen, ist Amerika in der Tat nach Jahr 1 der Pandemie aus dem Gröbsten raus. Das ist noch nicht erwiesen. Deshalb ist das ein bisschen mehr Geklingel als Realität.
Wenn wir noch kurz über seine anderen Amtshandlungen sprechen. Medial sehr präsent war bei uns etwa, dass Biden wieder dem Pariser Klimaabkommen beigetreten ist und das, wie du schon angesprochen hast, dass er es geschafft hat, bereits über 200 Millionen Covid-Impfungen zu verimpfen. Aber was hat Biden denn sonst noch konkret in den vergangenen 3 Monaten umgesetzt?
Biden hat im Rückgriff auf die Frage nach dem Arbeitstempo hat Dutzende Erlasse, Verordnungen, die Trump verfügt hat, zurückgenommen in nahezu allen Bereichen. Da ist der Umweltbereich ein ganz zentraler. Wie gesagt, Pariser Klimaabkommen, da ist Amerika jetzt wieder dabei. Das ist eine eher symbolische Geschichte. Mehr als Symbolik ist das, was Biden jetzt hier vor wenigen Tagen veranstaltet hat, einen großen Klimagipfel mit 40 Staats- und Regierungschefs, wo er versucht, wieder Amerika in die Schrittmacherrolle im Punkto Klimawandel zu bringen. Er hat zugesichert, dass Amerika bis 2030 seine CO2-Emissionen halbieren will. Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Er versucht, da in die Vorderhand zu kommen. Im Bereich Gesellschaftspolitik gibt es sehr viel Appellatives. Das heißt, im Punkto Polizeireform haben die Demokraten Gesetze vorbereitet, die Fälle wie Chauvin, Floyd potenziell verhindern könnten. Da ist Biden sehr aktiv. Ähnlich aktiv ist er im Bereich Waffengesetze. Das Thema, das hier seit Jahrzehnten das Land quasi im Würgegriff hält. Da gibt es viel zu tun. Da ist aber, wie in fast allen Bereichen, der Handlungsspielraum des Präsidenten begrenzt, wenn die Politik, das heißt in dem Moment die Republikaner, in beiden Kammern des Kongresses nicht mitmachen.
Jetzt liegen also 100 Tage hinter Biden, heißt im Umkehrschluss, dass noch 1359 Tage vor ihm liegen. Und für die hat sich Biden einiges vorgenommen. Was er alles noch vorhat, hat er in der Nacht von gestern auf heute in seiner ersten Rede zur Lage der Nation präsentiert. Eine Stunde lang sprach er zu den Kongressmitgliedern und zu Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf der ganzen Welt. Ruhig und bedacht, wie wir es von ihm kennen, aber gleichzeitig mit vielen starken Aussagen. Dazu zählt etwa auch gleich der Beginn seiner Rede.
Madam Speaker, Madam Vice President. No president has ever said those words from this podium. No president has ever said those words. And it's about time.
Biden sagt, es ist also Zeit. Zeit, dass es mit Kamala Harris endlich die erste Vizepräsidentin in Amerika gibt. Doch Zeit ist es laut Biden auch noch für vieles, vieles weiteres. Denn er sagt zum Beispiel, dass endlich das Gesundheitssystem reformiert werden muss.
We've talked about it long enough. Democrats and Republicans, let's get it done this year. This is all about a simple premise. Healthcare should be a right, not a privilege in America.
Dirk, wie schaut's denn aus bei der Reformierung des Gesundheitssystems? Wie stellt sich Biden das denn vor? Soll da ein Obamacare 2.0 kommen? Soll das wieder eingeführt werden? Oder stellt er sich das komplett anders vor?
Nein, es ist ja nie abgeschafft worden. Insofern geht es um eine Fortentwicklung. Wenn man sich erinnert an den Wahlkampf, da gab es innerhalb der Partei Bernie Sanders und Elizabeth Warren waren die Protagonisten, Bestrebungen, das komplett zu verstaatlichen, also nach europäischem Modell eine gesetzliche Krankenkasse einzurichten für alle und jeden. Das hat sich Biden nicht zu eigen gemacht. Er will in Schritten, wissend um die politischen Verhältnisse, Obamacare, also den Affordable Care Act, reformieren und fortentwickeln. Das ist auch schon jetzt zum Teil mit gewissem Erfolg geschehen. Es wurde gestern Abend gesagt, dass in der Zeit seit Amtsantritt ungefähr 800.000 Menschen in Amerika sich in dieses Programm integriert haben. Das ist ein großer Fortschritt. Die Republikaner unter Trump wollten bekanntermaßen das ganze Ding schleifen, was aber auch mit juristischer Begleitung gescheitert ist. Das wird eine Dauerbaustelle sein, noch für wahrscheinlich Jahrzehnte in diesem Land. Biden geht da schrittweise vor, macht sich zunutze, argumentativ, dass die Pandemie natürlich ganz große Verwerfungen hier ausgelöst hat und viele Menschen, die insgesamt eher bislang skeptisch auf den Staat guckten und auf dessen Interventionsgelüste oder Möglichkeiten, jetzt einfach nur eins wollen, nämlich Hilfe.
Nearly 90% of the infrastructure jobs created in the American Jobs Plan do not require a college degree. 75% don't require an associate's degree. The American Jobs Plan is a blue-collar blueprint to build America. That's what it is. Good guys and women on Wall Street, but Wall Street didn't build this country. The middle class built the country, and unions built the middle class.
Biden hat gesagt, wir haben vorher schon drüber kurz gesprochen, er hat bereits schon eine Menge an Jobs geschaffen. Er hat für die Zukunft aber noch viel, viel mehr vor. Stichwort The American Jobs Plan. Kannst du kurz zusammenfassen, was genau steckt hinter diesem Plan, der ja doch sehr umfangreich ist? Und wie will Biden diesen Plan umsetzen?
Ja, man kann das vielleicht vergröbert so sagen, das ist gestern durch die Rede nochmal ganz klar geworden für alle, die dazu gesehen haben. Es gibt einen Dreiklang, es gibt ein roundabout 2000 Milliarden großes Paket, das bereits politisch verabschiedet ist im Kongress. Da geht es um die Soforthilfen an Bürger und Unternehmen und etc. andere Dinge in Sachen Corona, also eine Akuthilfe. Das ist abgesegnet und politisch bereits in Kraft. Dann gibt es seinen Vorstoß, das ist der Jobsplan. Da geht es um die Verbesserung und grundlegende Sanierung der maroden Infrastruktur, also Straßen, Häfen, Flughäfen, insbesondere Energienetze, Wasserleitungen, Schulen, öffentliche Gebäude etc. pp. Das alles unter Klimawandelaspekten mit dem Ziel, damit Millionen Jobs zu schaffen und das Land quasi aufzustellen, zu ertüchtigen für das 21. Jahrhundert. Und die dritte Komponente ist gestern zum ersten Mal offiziell dazugekommen. Darüber wurde jetzt schon tagelang spekulativ berichtet, aber jetzt ist es offiziell. Wenn man das eine als quasi die äußerliche Infrastruktur nehmen will, dann hat gestern Biden den Akzent auch gesetzt auf die innere Infrastruktur, sagen wir mal die humanitäre Infrastruktur. Das heißt, er will im Prinzip, und das ist die fast sensationelle Substanz der Nachricht von gestern, er will im Prinzip die Strukturen eines europäischen Wohlfahrts- und Sozialstaates in Ansätzen geschaffen. Stichworte lauten Kindergeld, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, kostenlose Kita für 3- bis 4-Jährige, kostenloses Grundstudium an den sogenannten Community Colleges. Das sind so Zwitter zwischen Universitäten und Berufsschulen. Also eine breite Palette von Angeboten des Staates an Familien, an Einzelne, querbeet, die es bislang hier nicht gegeben hat. Und die alle hier automatisch, was gestern schon der Fall war, von der politischen Opposition unter Sozialismusverdacht gestellt werden. Biden bettet das aber, wie man sagen darf, glaube ich, geschickt ein in einen größeren Kontext. Er sagt, die Pandemie ist ein Katalysator für eine Entwicklung, die Amerika schon längere Zeit erlebe, dass man ins Hintertreffen geraten ist gegenüber China, dem großen Player für die nächsten Jahrzehnte, um die Weltführerschaft in puncto Wissenschaft, in puncto Bildung, und man nun diese Situation nutzen müsse, diese Zäsur, diese historische Zäsur dieser Pandemie, um in großer Eile aufzuholen. Deshalb ist dieses große Paket, das sich mit der schwindelerregenden Zahl von 6.000 Milliarden Dollar, also 6 Billionen Dollar, das sind ungefähr 30% der Wirtschaftsleistung der USA, dass man dies über die nächsten 10 Jahre investieren will durch die öffentliche Hand, um quasi das Land massiv anzuschieben an allen Ecken und Enden. Das hat es so noch nicht gegeben. Das ist eine Dimension, die hier auch erst langsam einsickert. Die Vergleiche werden immer hier gezogen zu Franklin Roosevelt. Das war der Präsident in der Kriegszeit, 33 bis 45, der den New Deal kreiert hat, der Amerika von dem Abgleiten in die Depression bewahrt hat. Es gibt da gewisse Parallelen. Biden ist sich sicher, dass die Situation, in der wir heute sind, es verbietet, klein-klein zu spielen, kleine Schritte zu machen, sondern dass man, wie wir in Deutschland oder in Europa, in Österreich sagen, eben klotzen muss, anstatt zu kleckern.
My fellow Americans, we have to come together to rebuild trust between law enforcement and the people they serve, to root out systemic racism in our criminal justice system, and to enact police reform in George Floyd's name that passed the House already. It was nearly a year ago before her father's funeral, when I spoke with Gianna Floyd, George Floyd's young daughter. She's a little tight, so I was kneeling down to talk to her so I could look her in the eye. She looked at me, she said, "My daddy changed the world."
Vor ziemlich genau 11 Monaten blickte die ganze Welt nach Amerika. Am 25. Mai letzten Jahres wurde George Floyd von einem Polizisten ermordet. Biden sagt in seiner Rede, es ist wichtig, dass jetzt gehandelt wird, dass man jetzt mutig vorangeht. Aber wird da jetzt wirklich etwas passieren, damit dieses Problem in der Exekutive gelöst wird?
Das wird sich zeigen. Man muss skeptisch sein, weil das Thema Floyd, Chauvin, wenn man genauer hinguckt, im Prinzip Ausdruck ist einer jahrhundertealten Entwicklung. Die Polizei in Amerika, aufgeteilt in 18.000 Polizeidirektionen, die autonom regieren im Land, ist in einer Zeit entstanden, als es darum ging, dass Weiße Sklaven jagen und wieder zurückholen. Das heißt, der Rassismus, der dieser Einrichtung innewohnt, insbesondere wenn weiße Polizisten auf Minderheiten, auf Schwarze treffen, der ist systemisch. Das ist insgesamt anerkannt. Biden hat es als Präsident jetzt nach den Trump-Jahren zum ersten Mal auch offiziell gesagt. Das dauert natürlich, wenn man das unterstellt, dann lange, vielleicht Jahrzehnte, bis man sowas ändern kann. Konkret geht es darum, gewisse Gesetze auf der Zentralebene zu schaffen, die Übergriffigkeit von Polizisten in Einzelfällen gerichtsfest machen können, sodass Leute angeklagt werden können. Der Fall Chauvin ist in seiner ganzen Facettierung insofern einmalig, als dass es kaum Fälle vergleichbarer Art gibt, wo ein Polizist, der im Einsatz jemanden getötet hat, angeklagt wurde und sogar verurteilt wurde und in diesem Fall wahrscheinlich für mehr als 10 Jahre ins Gefängnis geht. Das ist eine Rarität. Die Demokraten wollen das Instrumentarium schaffen, in den Bundesstaaten, aber auch auf der Zentralebene, wo die Befugnisse naturgemäß begrenzt sind, dass das zur Regel werden kann, wenn Polizisten einfach über die Stränge schlagen. Da spielt dieses Stichwort der qualifizierten Immunität die Rolle. Das ist ein Dreh- und Angelpunkt bei der Frage, ob man das politisch durchkriegt. Die Republikaner, die sich der Law and Order Gesinnung verpflichtet fühlen, sind da eher auf Polizeiseite. Die Polizeigewerkschaften sind dagegen. Das ist im Moment nicht absehbar, ob das Erfolg haben wird. Es gibt aber unterhalb, und das darf man dabei, wenn man auf Amerika guckt, nie vernachlässigen, es gibt auf der Ebene darunter, also unterhalb von Washington, heißt Bundesstaaten und Kommunen, viele, viele Beispiele aus den letzten Monaten, wo Konsequenzen gezogen wurden. Ein klassisches ist, dass der sogenannte Chokehold, also der Würgegriff, mit dem Polizisten bei einer Festnahme jemanden, der vielleicht etwas renitent ist, in Schach halten können, dass der vielerorts verboten wurde. Es gibt auch einzelne Beispiele dafür, dass beim Schusswaffengebrauch mehr Zurückhaltung geübt werden soll. Es gibt viele kleine Beispiele, wo versucht wird, darauf einzuwirken. Im Alltag stellt man immer wieder leider fest, jeden Tag aufs Neue, wieder durch die Medien gehend, dass das nicht praktiziert wird. Es gibt einfach zu viele Fälle. Die Zahlen sprechen für ungefähr 1000 Tote durch die Polizei in diesem Land pro Jahr, die nach wie vor den Eindruck erwecken, um es kurz zu sagen, etwas ungewollt flapsig. Hier wird oft zuerst geschossen und danach nachgedacht und gefragt. Wie sich das entwickeln wird, wird sicherlich auch davon abhängen, wie lange jetzt Chauvin zum Beispiel ins Gefängnis geht, ob bei anderen Fällen, die jetzt zunehmend ins Blickfeld geraten aus den vergangenen Jahren, ob dort auch nachträglich durchgegriffen wird, ob dort auch angeklagt wird, ob Missetäter in der Polizei verurteilt werden. Da ist man im Moment in so einem Schwebezustand. Zu einer durchgreifenden Reform gibt es bei diesen zwei Parteiensystemen im Moment einfach noch nicht die breite Mehrheit.
You know, it's estimated that 50 women are shot and killed by an intimate partner every month in America. Gun violence has become an epidemic in America.
Es ist definitiv nicht das erste Mal, dass das Problem der Waffengewalt in Amerika angesprochen wird. Immer wieder berichten wir von Shootings in Schulen oder auf offener Straße. Erst gestern wurde ein 3-Jähriger in Miami bei seiner Geburtstagsparty von einer fehlgeleiteten Kugel getötet. Unter Trump war ja recht klar, dass die Waffengesetze wohl nicht strenger werden. Dafür ist die Waffenlobby einfach zu groß. Biden bezeichnete die Waffengewalt jetzt als Epidemie in Amerika. Wie stehen denn die Chancen, dass sich hier nun doch etwas verändert?
Da ist es im Prinzip ähnlich wie bei der Facette Polizeigewalt. Es gibt Gesetzentwürfe. Dadurch, dass die Demokraten im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben, sind die im Prinzip alle auf dem Tisch, die nicht darauf abzielen, dass hier in der Verfassung besonders aufgehängte und besonders geschützte Recht auf Waffenbesitz und auf Waffentragen abzuschaffen, sondern ganz viele Loopholes, nennt man das hier, also Schlupflöcher zu schließen, die es Leuten ermöglichen, an Waffen zu kommen, die sie nicht haben sollten. Psychisch Kranke, Leute, die schon mal gewalttätig geworden sind. Es gibt ja ein großes Problem mit den sogenannten Geisterwaffen. Das ist etwas, was man in Europa gar nicht kennt, glaube ich, in großem Maße. Waffen, die man über 3D Drucker herstellen kann, die übers Internet vertrieben werden, die nicht lizenziert sind, etc. pp., die aber genauso tödliche Wirkung haben wie konventionelle Waffen im Geschäft. Da gibt es eine Latte von Schlupflöchern, die man schließen will, um das Risiko zu senken, dass es jeden zweiten Tag zu dramatischen Szenen hier kommt und dass sich dann im Nachhinein rausstellt, wie jetzt bei den letzten größeren Massakern passiert, dass die Täter entweder psychisch schon längst als psychisch auffällig bekannt waren, dass sie ihre Waffen trotz dieses Defizits legal erwerben konnten, etc. pp. Das ist alles in der Diskussion. Da sind die Fronten aber in diesem Land ähnlich wie bei anderen Themen einfach stark verhärtet. Es gibt bei den Republikanern keine Anzeichen dafür, dass man sich dort von der National Rifle Association, das ist die mächtige NRA, die größte Waffenlobby hier im Land, dass man sich da von emanzipieren wird und will, um diesen Gesetzen seine Zustimmung zu geben. Das liegt daran, dass eben in einigen Bundesstaaten dieser Waffenkult vorangetrieben wird und dass sich viele Politiker, zum Teil sind die jetzt auch noch in den Kongress gewählt worden. Es gibt eine Abgeordnete aus Colorado, die damit gewuchert hat und sich gezeigt hat mit ihren Waffen. Das ist so emotional beladen, dass es da für den Moment für einen durchgreifenden, für eine durchgreifende Reform, zumindest sagen wir mal, bis Ende des Jahres sehe ich das nicht, dass das kommen wird. Der Druck wird natürlich stetig größer, weil Umfragen bezeugen und belegen, auch das schon seit Jahren, dass ein Großteil der Waffenbesitzer es für vernünftig hält, dass man Schlupflöcher, die offenkundig sind, schließt, damit nicht jeder in den Verdacht gerät, in den Misskredit gerät, nur weil er eine Waffe besitzt, dass er ein potenzieller Amokläufer ist. Aber da sind die Dinge einfach über Jahrzehnte so verhärtet, dass es da auch noch längere Zeit braucht, bis das möglicherweise mal aufweichen kann, ob dann ein Einzelereignis wie ein Amoklauf oder ein Massaker da nochmal neue Bewegung reinbringt. Da darf man, glaube ich, zu Recht skeptisch sein, weil das war mein Schlüsselerlebnis in der Geschichte. Ich bin seit über 10 Jahren jetzt hier Korrespondent und jeder erinnert sich noch an dieses grausame Schauspiel in Newtown, wo in einer Grundschule zig I-Männchen erschossen wurden. Jeder dachte damals, das ist der Wendepunkt und es ist nichts passiert. Deshalb darf man da hoffen, aber man sollte nicht zu optimistisch sein.
Mhm. Abschließend vielleicht noch ganz generell die Frage, wie realistisch es ist, dass Biden ja etwas verändern kann, beziehungsweise wo du denkst, dass sich da vielleicht wirklich etwas tut. Er hat ja nicht die Mehrheit im Kongress, das heißt, das, was du angesprochen hast, könnte nicht nur ein Problem beim Thema Waffengewalt sein. Wie schaut es denn generell aus? Bei welchen Vorhaben hat Biden die Möglichkeit, da jetzt wirklich etwas zu verändern? Er hat ja gestern in seiner doch sehr starken Rede sehr viele Vorhaben präsentiert, die auch allesamt sehr gut geklungen haben.
Vielleicht kann man das daran kurz versuchen aufzudröseln. Biden ist der wahrscheinlich ausgeschlafenste, dienstälteste, erfahrenste Spieler hier auf dem Washingtoner Parkett. In den 70er Jahren ist er Senator geworden. Also wenn es jemanden gibt, der die Machtmechanik dieses Apparates kennt und seine Entwicklung, dann ist es Joe Biden. Deshalb darf es nicht überraschen, dass er mit diesem Maximalforderungspaket, Stichwort 6.000 Milliarden Dollar für seine drei Schlüsselprojekte, ins Rennen geht. Er weiß, dass selbst bei besseren Mehrheitsverhältnissen, dass dort Kompromisse zu tun sind, weil selbst in den eigenen Reihen jetzt schon Kritiker und Zweifler aufkommen. Da geht es um Inflationsbefürchtungen, da geht es darum, ein Mini-Detail, das hier aber eine große Wirkung haben wird. Biden will die Kapitalertragsteuer, also die Steuer, die man zahlen muss, wenn man hier an der Börse Gewinn macht, quasi verdoppeln für Leute, die über 1 Million Einkommen haben im Jahr. Das ist ein riesiger Schluck aus der Pulle. Da haben viele die Befürchtung, das könne wirtschaftliche Aktivität am Ende reduzieren und kappen. Er wird dort Kompromisse machen müssen. Was auffällig ist, Biden ist gewählt worden und die Situation ist für ihn seit Januar klar. Er hat denkbar knappste Mehrheitsverhältnisse im Senat mit seinem 50-50-Putt, das nur dann zu seinen Gunsten ausgelegt werden kann, wenn alle Demokraten bei der Stange bleiben und dann Kamala Harris als Vizepräsidentin das Zünglein an der Waage ist. Das heißt, ein einziger Demokrat, der sagt, da mache ich nicht mit, neutralisiert Kamala Harris und das Ding ist gelaufen gegen den Präsidenten. Er weiß das. Er setzt, glaube ich, immer noch Hoffnung, dass er in Einzelfällen einige Republikaner bewegen kann. Dafür spricht im Moment noch nichts. Das sind die Front zu sehr verhärtet. Biden macht gerade eine große Wette. Er glaubt zu spüren, das ist immer sein Markenzeichen gewesen, zu spüren, was eine Mehrheit in der Bevölkerung denkt und fühlt. Und wie sie den Staat sieht und wie sie ihre Situation sieht und wen sie dafür verantwortlich hält, dass ihr Leben gerade für viele Millionen hier in die falsche Richtung geht, durch die Corona-Pandemie. Er wird nichtsdestotrotz als alter als alter Hase sozusagen parallel zu der öffentlichen Wahrnehmung, die wir alle haben, längst Gespräche führen mit diversen republikanischen Entscheidungsträgern, um auszuloten, wo kann es Kompromisse geben. Weil in dem Moment, wo diese überaus ehrgeizigen, ambitionierten Projekte, nicht nur die gerade kernbeschriebenen, die die größten Themen sind, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wo absehbar wird bis Ende des Jahres, dass dies alles irgendwo mehr oder minder sang- und klanglos scheitert, verliert er Rückhalt in der Bevölkerung, verliert er sicherlich auch Rückhalt in der eigenen Partei. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Der komplette linke Flügel, der ihn ja eigentlich nicht wollte, ist im Moment guter Laune und sehr loyal. In dem Moment, wo das alles nicht klappt, werden da innere Grabenkämpfe ausgetragen, die man sich noch nicht vorstellen mag. Das will er verhindern. Ob das gelingen kann, weiß man nicht. Was ihm hilft, das ist auch eine relativ neue Entwicklung. Umfragen, immer mit Vorsicht zu genießen zwar, zeigen, dass ein Großteil der Amerikaner empfänglich ist für die, ja, für den Paradigmenwechsel, den er gestern vollzogen hat, indem er etwas getan hat, was es so noch nicht gab in den letzten Jahrzehnten, dass das Schimpfwort vom starken Staat, vom Big Government, der sich überall einmischt und dein Leben regieren will und leiten und lenken will, dass das zusehends ausgemustert werden soll. Biden ist gestern aufgetreten als Protagonist eines starken Staates, der vorangeht und die Lebensverhältnisse der Menschen hier fundamental zum Besseren wenden will. Und in Umfragen der letzten Wochen sind Zustimmungswerte, wahrscheinlich auch Corona-Pandemie ausgelöst, irgendwo zwischen 70 und noch darüber Prozent anzusiedeln. Das ist bemerkenswert. Wie nachhaltig das ist, ob die Amerikaner, wenn jetzt die Gegenseite, was absehbar ist, das Ressentiment schüren wird gegen den starken Staat, ob die Amerikaner dann bei der Stange bleiben oder die Fronten wechseln, ob sich die Prozente wieder verschieben und Biden unter Druck gerät, das werden die nächsten Monate zeigen. Insofern sind die kommenden 100 Tage definitiv wichtiger und interessanter und sicherlich holpriger als die Startphase. In der konnte ein Präsident, das muss man auch, glaube ich, zur Mini-Ehrenrettung von Trump sagen, der in gewisser Weise die Grundlagen dafür gelegt hat, dass dieses Land in puncto Impfstoffe so gut dasteht, konnte ein Präsident, der halbwegs rational und empathisch vorgeht, eigentlich nichts falsch machen. Das Land möglichst schnell durchzuimpfen, den Leuten über die schweren Zeiten, wenn sie ihren Job verloren haben, zu helfen. Das war das Gebot der Stunde. Das haben sie relativ geräuschlos und vor allem funktionierend hier hinbekommen. Die echten Bewährungsproben bei vielen Versprechen, bei vielen Großvorhaben, wie den gestern skizzierten, die kommen erst noch. Und da wird sich zeigen, ob Biden mit seiner langjährigen Routine und seinen Kontakten das Geschick hat, aber auch die Fortüne hat, um das zum Erfolg zu bringen. Das ist noch sehr offen.
Mhm. Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was die nächsten 100 Tage noch so bringen. Ich sag danke, Dirk, für deine Einblicke und alles Gute zu dir nach Washington.
Vielen Dank nach Wien. Tschüss.
Auch auf Twitter wird die Rede von Biden viel kommentiert. Twitter-User George Gadd twittert etwa: "Isn't it amazing what a little dose of empathy can in the office of the presidency?" Also, ist es nicht großartig, was eine kleine Dosis Empathie im Office bewegen kann? 1359 Tage liegen also noch vor Biden. 1359 Tage, in denen er sein politisches Geschick noch beweisen muss, zahlreiche Gespräche führen wird, hart arbeiten wird und wohl auch einiges an Meilen zurücklegen wird. Ob sich das mit 500 Meilen ausgeht, bleibt fraglich. Aber den Song gibt es jetzt trotzdem zum Abschluss. Das war's für heute von uns. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify. Und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Um Ton und Schnitt hat sich heute wie immer Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei.
I'm gonna be the man who comes back home with you.